Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigttext steht im Alten Testament, im ersten Buch Mose, im 16. Kapitel, die ersten 16 Verse. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf: Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen mir und dir. Abraham entgegnete ihr: Sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur, das ist Ägypten. Er sprach zu ihr: Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn: Kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael, Gott hört, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi, Gott des Sehens. Denn sie sagte: Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Beer-Lachai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns deine Barmherzigkeit schenkst. Amen. Ihr Lieben, in dieser dramatischen Geschichte hören wir zwei Dinge. Einmal, was passiert, wenn gläubige Menschen ungläubige Dinge tun. Wie vielfältig die Auswirkungen dafür sind in ihrer eigenen Familie, darüber hinaus und sogar Auswirkungen haben auf viele Generationen danach. Und wir hören gleichzeitig angesichts dieser Entscheidungen von uns Menschen, wie Gott uns begegnet mit seiner Barmherzigkeit. Schauen wir einfach mal in diese Geschichte genauer hinein. Sarah und Abraham vor allem haben von Gott die Verheißung bekommen, dass sie einen Erben bekommen. Dass Sarah schwanger wird, ein Kind gebären wird und dass das Erbe weitergeht an ein zukünftiges Kind. Doch beide sind schon ziemlich alt nach menschlichem Ermessen und jetzt verlieren sie an dieser Stelle die Geduld. Und sie entscheiden sich für einen anderen Hilfsweg. Und Sarah klagt sogar Gott etwas an und sagt: Der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Wörtlich würde man dort übersetzen: Er hat meinen Mutterleib verschlossen. Also eigentlich ist Gott schuld daran, dass ich keine Kinder kriegen kann. Er steht nicht zu seinem Wort. Er ist nicht treu, sagt sie damit eigentlich. Und sie macht Abraham einen Vorschlag und sagt: Abraham, ich habe eine ägyptische Sklavin, die heißt Hagar, und du kannst ja mit ihr Kinder zeugen, damit wir wenigstens einen Erben haben, ein Kind haben. Das war damals eine gängige Praxis, wenn die Menschen keine Kinder kriegen konnten, dass sie dann mit einer Nebenfrau Kinder bekommen haben und so das Erbe gesichert war. Abraham war sofort ohne Zögern einverstanden. Und so schlief Abraham mit Hagar und Hagar wurde auch prompt schwanger. Und als sie merkte, dass sie jetzt schwanger ist, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Das heißt, sie schätzte sie gering, sie wurde hochmütig. Wörtlich muss man sogar sagen, steht dieses Wort im Hebräischen sogar für verfluchen. Und das erzeugt jetzt einen Eifersuchtskonflikt und auch einen Ehekonflikt. Sarai macht Abraham einen Vorwurf und sagt, das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Doch ich habe sie ja dir zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen mir und dir. Abraham lässt sich gar nicht darauf ein und sagt, sie ist deine Sklavin, mach doch mit ihr, wie du es für richtig hältst. Und jetzt fängt Sarai an, genauso mit ihr umzuspringen, wie Hagar es vorher mit ihr gemacht hat. Dort wird im hebräischen Urtext genau das gleiche Wort benutzt. Sie verachtete jetzt Hagar. Und Hagar hält es nicht mehr aus und läuft fort. Sie flieht. Soweit zunächst einmal die Hälfte der Geschichte. Das müssen wir uns etwas genauer anschauen. Abraham und Sarah haben den Platz des Glaubens hier an dieser Stelle verlassen. Sie trauen Gott in dem Moment nicht mehr zu, dass er seine Verheißungen wahrmacht und ihnen wirklich noch ein Kind schenkt und nehmen jetzt die Sache selber in die Hand. Da muss doch noch etwas zu machen sein, kurz bevor wir sterben, weil diese Angst haben sie wahrscheinlich gehabt. Wir haben schon so lange gewartet, dass Gott seine Verheißung wahrmacht und uns einen Erben schenkt und wir sind schon jenseits vom gebärfähigen Alter, wie soll das bitte noch gehen? Sie schauen also nur auf die irdischen Umstände und rechnen nicht mehr damit, dass Gott Unmögliches möglich macht. Aus dieser Entscheidung, die sie jetzt treffen, entstehen vielfältige Probleme. Zunächst einmal ein Eifersuchtsdrama, das sich lange Jahre noch, werden wir später noch hören, fortziehen wird und einen massiven Ehekonflikt. Abraham war übrigens sofort mit der Entscheidung Sarahs einverstanden. Kommt uns das bekannt vor? Ja, ganz am Anfang der Bibel, das scheint uns alle zu prägen, ebenfalls eine ähnliche Geschichte, nicht mit einem Kind, sondern mit einem Baum. Als Eva vom Baum der Kenntnis von Gut und Böse isst, gibt sie die Frucht ihrem Mann Adam, der neben ihr steht und kein Wort dazu sagt, was da geschieht. Er isst einfach. Dabei hätte er es eigentlich, genau er hätte es wissen müssen, dass das, was Eva da gerade macht, völlig verkehrt ist. Denn Gott hatte zu ihm nämlich gesagt, da gab es Eva noch gar nicht, von diesem Baum darfst du nicht essen. Wenn du von ihm isst, dann wirst du sterben. Er hätte eigentlich Eva warnen müssen, hätte sagen müssen, du pass auf, du bist gerade dabei, etwas völlig Verkehrtes zu machen, was gegen Gottes Willen ist. Das sollen wir nicht tun. Doch er willigt irgendwie ein. Und so scheint es sich scheinbar bis heute fortzusetzen, es scheint irgendwie in uns allen drin zu stecken. Frauen haben eher die Schwierigkeit damit zu kontrollieren und zu manipulieren und Männer haben die Schwierigkeit eher damit, keine Verantwortung zu übernehmen. Das zieht sich fort und ebenso hier bei Sarah und Abraham. Abraham war sofort mit einverstanden. Er hätte eigentlich sagen müssen, halt mal, da hat Gott gesagt, wir sollen warten auf die Verheißung, dass du schwanger wirst, dass wir einen Erben bekommen. Und nicht, jetzt legen wir selber Hand an, das ist verkehrt. Eigentlich trifft sogar Abraham noch größere Schuld als Sarah. Aber er war ihm einverstanden und hat mit Hagar ein Kind gezeugt. Er hat also ein Kind, das auf seinem Mist gewachsen ist, sagen wir mal so, hervorgebracht. Und die Frage an uns ist, wo hören wir nicht mehr auf Gott? Wo biegen wir gerne rechts und links davon ab? Wo hat Gott uns auch Dinge gesagt, die wir tun sollen oder die wir nicht tun sollen? Und weil uns aber die Geduld fehlt oder weil wir in Panik geraten, weil wir Angst bekommen, dass wir zu kurz bekommen, wo nehmen wir dann die Dinge selber in die Hand? Und daraus entstehen dann vielfältige Schmerzen und Schwierigkeiten, die sich in unserer Familie, aber auch darüber hinaus fortsetzen. Ich möchte ein Thema, auch wenn es ein heikles Thema ist, als Beispiel nehmen. Es ist ein Beispiel. Das geht natürlich auch auf anderen Lebensbereichen. Aber mir fällt schon auf, dass gerade jetzt in der Seelsorge immer wieder Menschen zu mir kommen, die mit Eheschwierigkeiten haben, wo Ehebruch stattgefunden hat, wo entweder die Frau oder der Mann fremdgegangen sind. Und Gott hat gesagt, bleib dort, wo du bist. Ich habe dir eine Frau gegeben, einen Mann gegeben und geh nicht darüber hinaus. Und wenn Menschen dann, weil sie Angst haben, sie bekommen in der Ehe nicht alles, was sie brauchen, dann einfach woanders hingehen und glauben, dass es besser ist, dann hat das vielfältige Schwierigkeiten. Ich glaube, das kann jeder plastisch sehen und auch erfahren. Das hat Schwierigkeiten im Ehepaar, langfristig auch für die Kinder, wenn es welche gibt in der Familie. Und es zieht sich vielleicht sogar über Generationen hinweg. Weil die Menschen erzählen mir dann oft, ja, das ist in meiner Familie auch schon bei meinem Großvater passiert und bei meinem Urgroßvater. Das hat also schon viele Generationen prägt, dieses Verhalten von Menschen, dann andere Menschen in derselben Familie und erzeugt natürlich viele, viele, viele Schwierigkeiten. Das ist ein Beispiel. Das geht bei anderen Entscheidungen oder Nichtentscheidungen, die wir treffen, ganz genauso. Wenn wir da nicht auf Gott hören und warten, bis er uns gibt, was wir wirklich im Leben brauchen. Gehen wir ein Stückchen weiter. Hagar flieht, weil sie die Situation einfach nicht mehr aushält. Und sie will eigentlich, erfahren wir hier, zurück nach Ägypten. Und auf diesem Weg begegnet ihr Gott. Er durchkreuzt ihre Pläne. Der Engel des Herrn begegnet Hagar und er sagt zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Das sind zwei ganz entscheidende Fragen, die Gott uns auch immer wieder so wörtlich oder anders stellen möchte. Woher kommst du, wohin gehst du? Das ist die Frage nach der Vergangenheit von Hagar. Woher kommst du? Was ist deine Geschichte, Hagar? Was hast du erlebt? Und auch die Frage nach dem, wer sie ist. Wer bist du? Und er fragt sie auch, wohin gehst du? Was ist deine Zukunft? Was ist deine Hoffnung? Oder hast du überhaupt noch Hoffnung? Hast du noch Leben? Oder läufst du einfach nur weg und weißt eigentlich gar nicht so recht, wohin? Woher kommst du und wohin gehst du? Die Frage Gottes auch an dich. Woher kommst du und wohin gehst du? Was ist deine Vergangenheit? Was ist deine Geschichte? Wer bist du? Und hast du einen Plan für dein Leben? Weißt du, wo es hingeht? Was ist deine Zukunft? Und jetzt spricht Gott durch den Engel zu Hagar und er gibt ihr Zukunft. Er schickt sie nicht nach Ägypten, sondern er schickt sie zurück. Er schickt sie zurück und sagt zu ihr, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Das ist genau das, wovor sie ja eigentlich geflohen ist. Sie hat sich zuerst nicht untergeordnet, sondern hat sich über Sarai gestellt und dann wurde sie mit Gewalt untergeordnet und deswegen ist sie ja geflohen. Und jetzt soll sie sich erneut unterordnen. Aber sie tut es jetzt aus einer anderen Herzenshaltung heraus, denn sie bekommt etwas gesagt, was sie vorher nicht wissen konnte. Gott sagt zu ihr, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört oder Gott erhört, heißt das zu Deutsch. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Sie macht also jetzt eine echte Gottesbegegnung und ihr Leben wird sich um 180 Grad wenden. Sie kommt, hoffnungslos, verzweifelt, verloren und hat jetzt Hoffnung im Herzen, weil sie weiß, sie wird ein Kind bekommen und dieses Kind darf leben und wird ein großes Volk daraus werden. Jetzt geht sie zurück und sie sagt, ich habe den gesehen, der mich sieht. Sie hat eine Erfahrung gemacht, Gott sieht sie, er kennt ihr Leid, er kennt ihre Vergangenheit, er kennt ihre Zukunft, er kennt ihr Herz und er gibt ihr Zukunft und er gibt ihr neuen Mut und Hoffnung. Und so geht sie zurück, da wo sie hergekommen ist. Sie geht aber auch deswegen zurück, weil die Geschichte von Sarah und Abraham mit Hagar noch nicht zu Ende ist. Weil auch die Prüfung, die jetzt für Sarah und Abraham kommt, durch dieses Kind und durch ihre Fehlentscheidung eigentlich zunächst einmal, noch einen Weitergang hat. Wenn wir weiterschauen würden im 21. Kapitel, dann sehen wir, dass dieses Eifersuchtsdrama zwischen Sarah und Hagar noch nicht zu Ende ist. Sarah hat das nicht aufgegeben, diese Eifersucht. Und jetzt veranlasst sie, als dann Ismael ungefähr 5-6 Jahre alt ist, dass Abraham Hagar und Ismael wegschickt. Dass sie ausschließt aus der Familie. Und sie gehen erneut in die Wüste und sind erneut verzweifelt und erneut begegnet ihr der Engel und gibt ihr Zukunft und Hoffnung wieder. Sarah und Abraham müssen durch diese Geschichte lernen. Lernen, dass es gut ist, besser ist, auf Gott zu warten und zu warten, dass er sein Wort erfüllt, dass er treu ist, und das ist er. Denn sie werden einen Sohn bekommen, der heißt dann Isaak. Das Erbe geht weiter. Aber sie werden aufgrund dieser Geschichte Schwierigkeiten im Leben haben. Und genauso ist das auch bei uns. Wenn wir nicht auf Gott hören, wenn wir eigene Entscheidungen treffen, ohne den Willen oder nicht mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dann hat das Konsequenzen für uns und auch oft für Generationen, die nach uns kommen. Wir modernen Menschen leben ja oft so, dass wir denken, es hat eh keine Konsequenzen, was ich mache. Das ist wurscht, das machen doch eh alle. Aber wenn wir genauer hinschauen, einen zweiten, dritten Blick riskieren, sehen wir, dass es vielfältige Schmerzen hervorbringt. Aber jetzt kommt das Geniale. Das Geniale ist, dass Gott das Herz von Sarah, Abraham, Hagar, Isaak und Ismael kennt. Und er segnet sie. Trotz ihrer Fehlentscheidungen, weil Gott nämlich nicht einer ist, wie der Psalmbeter es sagt, der uns nach unserer Missetat vergilt, ja, der uns das sozusagen gibt und sagt, ja, hast halt Pech gehabt, hast dich ja anders entschieden, sondern er ist barmherzig. Er geht mit und wird das, was eigentlich schief gegangen ist oder was schief angefangen hat, wird er in Segen umwandeln. Denn Ismael wird ein großes Volk werden und auch Isaak wird ein großes Volk werden. Und Sarah und Abraham werden gesegnet. Trotzdem müssen sie viele Schwierigkeiten im Leben und auch die Generationen danach ertragen. Es gibt eine bestimmte Auslegung, die sagt, die Nachfahren von Ismael sind dann später die Araber. Und wenn man das in die heutige Geschichte hineinzieht, wo Gott auch über Ismael sagt, er ist wie ein störrischer Esel, es werden sich alle gegen ihn stellen und alle werden gegen ihn sein. Er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Dann sehen wir heute ein Stückchen schon aus der Vergangenheit in die Zukunft den Konflikt zwischen Israel und den umliegenden Ländern, den arabischen Ländern. Da zieht sich die Geschichte fort. Und sie hat angefangen damals mit der Entscheidung von einem gläubigen Ehepaar, die nicht auf Gott gehört haben und selber die Sache in die Hand genommen haben. Aber trotzdem wird Gott am Ende alles in Segen wandeln, trotz der Schwierigkeiten. Und darauf dürfen wir vertrauen. Der Apostel Paulus, und damit möchte ich schließen, nimmt diesen beiden Wege als Anlass und sagt, davor steht der Mensch immer wieder. Du kannst dich entscheiden, ob du auf deinen eigenen Verstand, auf deine eigentliche, vermeintliche Klugheit baust, oder ob du auf Gott vertraust, auf ihn hörst und seine Wege gehst. Wenn du auf dein, sagt er, Fleisch, also auf dein alten Ich, deinen alten Menschen sähst und darauf hoffst, dass da gute Frucht hervorkommt, dann wirst du davon das Verderben ernten, wenn du dich auf dich verlässt. Aber wenn du auf Gott aussähst, auf seinen Geist, dann wirst du von ihm das ewige Leben ernten. Und so stehen diese beiden Wege im Alten Testament begonnen für genau diese Entscheidung, vor der wir immer wieder stehen. Was tue ich? Höre ich auf Gott und warte, auch wenn es mir scheinbar zuerst einmal Nachteile bringt? Oder nehme ich die Sache selber in die Hand, weil ich Angst habe, zu kurz zu kommen? Was auch immer die Gründe sind unseres Herzens, weil ich ungeduldig bin, weil ich nicht glaube, dass Gott treu ist, dass er mir da hilft. Und dann werden wir, wie Paulus sagt, von dieser Entscheidung das Verderben ernten. Doch Gott ist einer, der es nicht dabei belässt, weil er möchte, dass wir Leben haben. Aber er achtet und ehrt auch unsere Entscheidungen. Gott ist treu und Gott ist barmherzig. Er hilft allen, die sich auf ihn verlassen, und begegnet ihm. Amen.